Ausgestellt und angestarrt, unter menschenunwürdigen Bedingungen wurde in Salzburg das Fremde zur Schau gestellt. Schwarze und körperlich Behinderte wurden wie Tiere im Zoo begafft. Bekannt ist darüber in Salzburg jedoch erst wenig.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Schattenorte. Mein Name ist Anna Boschner und gemeinsam mit meiner Kollegin Simona Pinnwinkler widme ich diesem Podcast dunklen, mystischen, ja manchmal sogar geheimnisvollen Kapiteln der Salzburger Geschichte. Dafür begeben wir uns für jede Folge im Bundesland auf Spurensuche. In der letzten Folge war meine Kollegin Simona im Pinzgau unterwegs. Dort hat sie zur NS-Geschichte des Skisports recherchiert, passend gerade zur Ski-WM, und herausgefunden, Skiclubs waren frühe Sammelbecken der NS-Anhänger. Die braunen Flecken in der Geschichte bleiben oft bis heute verdeckt. Falls ihr diese Folge also noch nicht kennt, lege ich sie euch unbedingt ans Herz und verlinke sie euch in der Podcast-Beschreibung. Auch für die heutige Episode gehen wir gedanklich auf Reisen, bleiben aber zunächst in der Stadt Salzburg, mitten im Zentrum, etwa vor 150 Jahren. Auf der Schranne ist Markt, Händler verkaufen ihre Waren, viele Menschen sind gekommen, doch sie kaufen dort nicht nur ein. Sie beobachten und schauen, denn an diesem Tag gibt es etwas Ungewöhnliches zu sehen dort. Sie blicken auf eine Gruppe von Menschen, die so gar nicht wie sie selbst aussehen. Die Gruppe ist zu viert unterwegs. Einer hat schwarze Haut, dunkelbraune Haut. Die Haut des zweiten ist schneeweiß. Der dritte Mann ist ungewöhnlich klein. Eine Frau, die bei ihnen steht, ist besonders groß. Riesengroß. Die Menschen gaffen die vier an. In der Zeitung wurden sie kurz zuvor auch angekündigt. Auf dem Schrannenplatz stand damals in der Zeitung, werden vier Wundermenschen angekündigt. Und zwar am 11. September 1867, in der Salzburger Zeitung war das genau so groß zu lesen. Darunter war geschrieben, ein Buschmann, ein Albino, ein Zwerg und eine ungarische Riesendame, 6 Fuß hoch, täglich zu sehen von früh 10 Uhr bis abends 9 Uhr. Szenenwechsel. Mönchsberg. In der Restauration elektrischer Aufzug. Dort, wo heute das Salzburg-Museum thront, gab es schon seit dem späten 19. Jahrhundert ein Lokal. Wieder sind Menschen gekommen, um das Fremde zu sehen. Hunderte Augen sind auf eine Gruppe aus Männern und auch Frauen gerichtet. Sie haben dunkle Haut, stammen aus Togo, einem Land in Westafrika. Aber jetzt sind sie in Salzburg, werden angestarrt und auch wieder angefasst. Sie haben nicht so viel Stoff auf der Haut, sind zwar nicht nackt, aber die Kleidung bedeckt nur das Nötigste. Auch ihr Kommen wurde zuvor groß in der Zeitung angekündigt, mit den Worten, die schwarzen Söhne Afrikas treffen am hiesigen Bahnhof ein und begeben sich von dort nach einer Rundfahrt durch die Stadt zur Restauration elektrischer Aufzug, war dort zu lesen. Dort sind sie bis 22 Uhr zu sehen, um 14 Uhr finden stündlich Vorführungen statt. Die Vorführungen zeigen Sitten und Gebräuche und sie dienen wissenschaftlichen Zwecken. Der Besuch der Vorstellung wird von der Presse wärmstens empfohlen. Die Togo-Gruppe und auch die vier Wundermenschen zuvor auf dem Schrannenplatz sind Gruppen, die man als Menschenausstellung bezeichnet hat. So eine Völkerschau, also die Zuschaustellung von fremden Menschen aus europäischen Kolonien, war im 18. und im 19. Jahrhundert in großen Städten Deutschlands und auch in Österreich gang und gäbe. Dass es aber solche klar rassistischen Ausstellungen auch in Salzburg gab, dazu ist kaum etwas bekannt. Doch es gab sie. Nicht nur vereinzelt, sondern erschreckend viele. Was es damit auf sich hat, wie die Menschen ausgestellt wurden, wer in Salzburg eine Völkerschau besucht hat und warum es wichtig ist, dass auch dieses Thema historisch aufgearbeitet wird. Darum geht es in dieser Podcast-Folge. Elfriede Windischbauer kommt aus Salzburg und ist Professorin an der Pädagogischen Hochschule. Früher hat sie die Hochschule auch geleitet, jetzt widmet sie sich wissenschaftlichen Projekten. Eines davon zieht sie gerade besonders in den Bann und über dieses habe ich mit ihr für diese Folge gesprochen. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt auch direkt ins Gespräch ein. Im Hintergrund hört man immer wieder an manchen Stellen einen Stift auf Papier schreiben, also wie ich oder Frau Windischbauer uns Notizen während des Gespräches machen. Elfriede Windischbauer berichtet zu Beginn erst einmal, wie sie überhaupt auf das Thema Menschenausstellungen in Salzburg gekommen ist. Das war nämlich eigentlich auch ein bisschen ein Zufall.
Genau, ich beschäftige mich mit dem Thema Menschenausstellungen schon länger, denn ich bin Schulbuchautorin und habe in unserem Schulbuch das Thema Kolonialismus bearbeitet und darunter auch Menschenausstellungen. Und dann war die Gruppe Decolonizing Salzburg, die ausgeht vom Afroasiatischen Institut, die hat dann im September letzten Jahres einen Rundgang durch den Mirabellgarten angeboten, wo es um Einschluss und Ausschluss gegangen ist. Und im Zusammenhang mit diesem Rundgang haben Nico Kohlberger und Martin Mlinaric erzählt, dass es im Mirabellgarten auch Menschenausstellungen gegeben hat. Sie sind da zufällig auch drauf gestoßen und sie haben gesagt, sie würden sich freuen, wenn eine Historikerin oder ein Historiker das aufgreifen würde, das Thema. Und das Thema hat mich schon lange beschäftigt und mir war gar nicht bewusst, dass es in Salzburg auch solche Menschenausstellungen gegeben hat. Also ich wusste, es hat es in Wien gegeben, aber dass es auch in der Provinz welche gegeben hat, habe ich nicht gewusst.
Seit September 2024 recherchiert Elfriede Windischbauer zu diesem Thema und ist seither auf 32 Menschenausstellungen in Salzburg gestoßen. In einem Zeitraum von 1825 bis sogar noch 1953. Und es gab sogar Jahre, sagt sie, da gab es sogar zwei Ausstellungen in Salzburg. Die Nachfrage und das Interesse der Bevölkerung muss also groß gewesen sein. Die Historikerin ist darüber nach wie vor nicht nur überrascht, sondern auch verwundert. Denn in der Wissenschaft und auch in der Öffentlichkeit in Salzburg wurden diese Ausstellungen bisher eigentlich kaum diskutiert oder aufgearbeitet.
In der öffentlichen Erinnerung, weil es gibt außer in einem Buch von Rea Brändle aus der Schweiz, gibt es im Anhang einen Hinweis auf einige dieser Menschenausstellungen. Aber sonst habe ich eigentlich nichts gefunden, nichts Schriftliches, außer halt die Inserate und so weiter in den Zeitungen oder eben einen Brief, den ich im Stadtarchiv gefunden habe. Also ich habe die Quellen gefunden aus der Zeit, aber es gibt keine wissenschaftliche Aufarbeitung darüber bisher.
Warum hat Sie das so überrascht, dass Sie da auch gleich auf so viele Ausstellungen gestoßen sind?
Ja, also ich habe gewusst zum Beispiel von Hagenbeck in Deutschland, der ja dieses Ausstellungsgeschäft total professionalisiert hat und dass da es so große Ausstellungen gegeben hat.
Machen wir einen kleinen Exkurs. Frau Windischbauer spricht hier im Gespräch Karl Hagenbeck an. Er war Zoologe und Tierhändler in Deutschland, in Hamburg. Und er war auch derjenige, der Völkerschauen in Deutschland erst so richtig etabliert hat. Er brachte damals indigene, aber auch afrikanische Menschen nach Deutschland und stellte sie auch im Zoo aus. Ähnlich wie seine Tiere eigentlich. Mit den Menschengruppen ging er dann auf Tournee durch Europa. Wir hören von diesen Tourneen und auch von diesen zur Schaustellen gleich im Gespräch noch mehr.
Von Hagenbeck habe ich das ist das einzige Ereignis, das außerhalb Salzburg stattgefunden hat, nämlich in Reichenhall, habe ich eine aufgenommen, weil da wurde in Salzburg stark geworben dafür, dass die Menschen sich das in Reichenhall anschauen. Aber Salzburg war ja wirklich im 19. Jahrhundert eine Provinzstadt. Und dass es auch in diesen kleinen Städten diese Menschenvorführungen gegeben hat, das war mir einfach nicht bewusst, ja. Aber die Gruppen sind kleiner, die durch die Provinzstädte reisen, also nicht so groß wie zum Beispiel dann dieses Ashanti-Dorf in Wien, im Prater oder so. Oder eben die Hagenbeck-Ausstellungen, aber sie haben eben stattgefunden. Mhm. Und sie wurden auch in den Medien, also in den damaligen Medien, das sind die Zeitungen eben, rezipiert und da gibt es Berichte drüber, über die Menschen und dass die da öffentliches Essen vorgeführt haben oder es haben ja auch Geburten rundherum stattgefunden bei diesen Menschen, die ausgestellt wurden und da gibt es zum Beispiel einen Diskurs in Salzburger Zeitungen, ob so ein afrikanisches Kind, das da geboren wurde, ob das jetzt im Dom getauft werden darf oder in einer kleinen Kirche getauft werden muss. Oder eben einmal, es gibt auch viele Todesfälle immer wieder rund um diese Menschenausstellungen, weil die Lebensbedingungen für diese ausgestellten Menschen ja ganz schrecklich teilweise waren.
Elfriede Windischbauer nennt ein Beispiel, die sogenannten Amazonen von Dahomey. Die Gruppe wurde 1892 in Salzburg zur Schau gestellt und auch ihr Auftritt wurde groß angekündigt, wieder in der Zeitung. Dort war zu lesen, Cirque Anglais stand auf dem Plakat, Dienstag, 25. Oktober, 19:30 Uhr abends. Nur einige Tage, Doppelpunkt, und dann ganz groß, die Amazonen. So stand es auf dem Inserat in ganz großen Buchstaben. Unterhalb gab es eine Zeichnung einer dunkelhäutigen Kriegerin mit einer Art, ja, Säbel in der Hand und diese Waffe schwingt sie über ihren Kopf und daneben stand dann geschrieben, aus dem Lande der Menschenopfer und der Sklaverei 40 Kriegerinnen unter Anführung der Oberkriegerin Gummer. Dem Inserat ist auch zu entnehmen, dass die Amazonen in Kleidung zur Schau gestellt wurden, die als typische Kriegertracht beworben wurde. Außerdem wurde angekündigt, dass sie dort mit Gewehren und Schwertern ihre heimatlichen Opfertänze zeigen und auch Gefechtsübungen vorführen werden. Elfriede Windischbauer hat auch herausgefunden, nach der Völkerschau in Salzburg ging es für die Gruppe dann weiter nach München.
Also eine Gruppe, das waren die sogenannten Amazonen von Dahomey, die waren 1892 in Salzburg und die sind dann weitergereist nach München. Und 4 Tage nach dem letzten Auftritt in Salzburg ist in München eine 17-jährige Darstellerin dieser Amazonen von Dahomey gestorben. Und da wurde in den Salzburger Zeitungen dann ausführlich vom Begräbnis berichtet. Und ich habe dann da auch weiter geforscht. Und zum Beispiel bin ich da drauf gekommen, also da wurde in den Salzburger Beitrag, wird unter anderem aus der Grabrede des Bruders dieser verstorbenen Kuhler zitiert und da wird auch eben geschrieben, dass er sehr misstrauisch sich geäußert hat gegenüber den Europäern. Und dann habe ich weiter recherchiert und dann bin ich drauf gekommen, ja, als die Kuhler gestorben ist in München, hat die Münchner Anthropologische Gesellschaft ihren Körper obduziert und hat ihr Körperteile entnommen, nämlich das Gehirn und Geschlechtsteile. Und die wurden dann präpariert und diese anthropologische Gesellschaft hat dann 2 Abende veranstaltet, wo über diese Körperteile von Kuhler eben gesprochen wurde. Und ich denke mir, wahrscheinlich wir werden ihre Mitreisenden und ihre Verwandten das mitbekommen haben, dass sie da einfach obduziert wurde und dass ihre Körperteile entfernt wurden. Und dann denke ich mir, ja, also dieses Misstrauen war sehr berechtigt, das der Bruder da geäußert hat. Also weil er soll in seiner Grabrede da gesagt haben, falls du eines natürlichen Todes gestorben bist, dann ruhe in Frieden. Aber falls du ermordet wurdest, dann ruhe nicht, bis du gerächt bist.
Okay, das waren also weitreichende Folgen dann auch für die Stadt beziehungsweise dann für die umliegenden Städte. Bevor wir jetzt noch näher auf Beispiele oder einzelne Ausstellungen eingehen, Sie haben bereits erwähnt, Zeitungsartikel wurden einige verfasst. Waren das dann auch die Quellen, die Ihnen bei der Recherche geholfen haben? Oder wie sind Sie zu den ganzen Ausstellungen, die Sie jetzt bisher erst gefunden haben? Es sollen ja noch weitere wahrscheinlich, Sie werden wahrscheinlich noch weitere entdecken.
Also ich entdecke immer wieder neue. Ja. Also ich habe die meisten, die ich bisher gefunden habe, habe ich durch eine Recherche bei Anno, also das ist von der Österreichischen Nationalbibliothek, wo die österreichischen Zeitungen seit ich weiß nicht wann eben digitalisiert sind. Und bei den Anno-Recherchen habe ich sehr viel gefunden. Also einerseits sind das Inserate für diese Veranstaltungen und andererseits Berichte darüber. Und dann habe ich als eine Quelle im Stadtarchiv einen Brief gefunden von einem Herrn Alberto Lazzaretto, wo er eine behördlich bewilligte Kunstvorstellung ankündigt. Da sind insgesamt 8 Programmpunkte und unter anderem soll Tarawara Bembra vorgeführt werden. Und zwar, das ist jetzt ein Zitat, also ein nie gesehenes Exemplar der auf Menschen lauernden und fleischfressenden Zuzulana auf Otaheite, also das ist ein alter Ausdruck für Haiti. Und er schreibt weiter, zur Sicherheit eines verehrlichen Publikums wird derselbe an einer Kette vorgeführt und öffentlich gefüttert werden. Diese Geschöpfe abzurichten und für die menschliche Gesellschaft brauchbar zu machen, ist äußerst schwer, wenn nicht ganz unmöglich. Zu gewissen Stunden ist Tarawara Bembra sehr zahm und zart. Also und diesen Brief habe ich eben im Stadtarchiv gefunden. Man weiß nicht, an wen er verfasst wurde. Und ich habe zu diesem Ereignis auch keine Berichte in den Zeitungen gefunden. Also es steht nur drinnen auch noch, dass es bei den Untersbergern diese Vorführung stattfindet. Die Untersberger werden dann kurz nach diesem Ereignis, das war 1860, werden die Untersberger auch als so eine Art Brauchtumsgruppe, kommen die öfter vor und vermutlich hatten die ein Vereinsheim und dort wird diese Veranstaltung stattgefunden haben. Aber da habe ich nur zum Beispiel diesen Brief.
Das zeigt ja schon dieses erschreckende Bild.
Ja.
Warum waren denn diese Ausstellungen überhaupt, man merkt ja, sie waren ja durchaus populär. Können Sie sich erklären, warum dieses Interesse bestand, überhaupt zu so einer Ausstellung zu gehen?
Also für Österreich ist es ja doppelt interessant, weil Österreich ja nur eine sehr überschaubare Rolle im Kolonialismus spielte und nur ein paar Monate halt Kolonien hatte, wobei jetzt ja auch in der Wissenschaft diskutiert wird, ob nicht Bosnien eine Form von Kolonie auch war im Habsburgerreich, das ja eine andere Rolle hatte als zum Beispiel Ungarn oder so. Aber Österreich war sozusagen keine führende Kolonialmacht und trotzdem war aber dieses koloniale Denken in Österreich vorhanden. Also diese Betrachtung von Menschen, von außereuropäischen Menschen als minderwertig. Und es dürfte beim Publikum dürften schon solche Dinge auch eine Rolle gespielt haben, also dass man sich ja überlegen fühlen kann, wenn da eine unterlegene Kultur zum Beispiel dargestellt wird. Ja, dann muss man natürlich auch mit bedenken, dass es damals gab es noch kein Fernsehen, es gab sehr wenige Fotos, es gab wenig Informationen über andere Länder. Und es war einfach sicher auch nur Neugier teilweise, ja, also dass man sich halt anschauen wollte. Es hat zu der Zeit ja auch viele so Menagerien gegeben, also wo Tiere aus anderen Erdteilen gezeigt wurden. Und mit derselben Haltung, mit der man sich halt eine Menagerie angeschaut hat, hat man sich wahrscheinlich auch dann Menschen, besondere Menschen angeschaut. Also, und es waren ja nicht nur Menschen außereuropäischer Herkunft, sondern also gerade zu Beginn der Phase, also ich habe Ereignisse ab 1825 gefunden und gerade auch in den Anfängen wurden oft außereuropäische Menschen gemeinsam mit Menschen mit körperlichen Besonderheiten ausgestellt, also mit sogenannten, also ich muss leider immer diese Wörter verwenden, auch in dieser Zeit, bin mir sehr bewusst über ihren Charakter, und zwar also zum Beispiel gemeinsam mit Zwergen oder Albinos oder dann eine Ausstellung mit einer Riesendame oder ja, also oder mit besonders behaarten Menschen und so. Also sie wurden oft in Kombination mit Menschen mit besonderen körperlichen Merkmalen ausgestellt auch. Und da war immer auch sicher viel Voyeurismus auch dabei.
Es gab aber auch noch andere Gründe, warum Menschenausstellungen in Städten so beliebt waren damals. Mit ihnen ließ sich nämlich auch Geld verdienen. Die Organisatoren der Ausstellungen haben das als Geschäftsmodell für sich entdeckt. Verdient wurde zum einen durch die Eintritte, aber auch durch den Verkauf von zum Beispiel Postkarten.
Was ist denn eigentlich eine Menschenausstellung? Wie kann man sich das vorstellen?
Also für Deutschland hat Anne Dresbach das sehr genau untersucht, diese Menschenausstellungen, und sie führt drei Kategorien an von solchen Menschenausstellungen. Also einerseits sind das die sogenannten Freakshows. Das kommt auch aus dem Amerikanischen, also weil es hat es nicht in Europa gegeben, sondern auch in Amerika. Und das bezeichnet eben diese Ausstellungen, wo Menschen mit körperlichen Besonderheiten vor allem vorgeführt wurden. Und also wie zum Beispiel verbundene Zwillinge eben oder eben kleinwüchsige Menschen, besonders große Menschen, besonders behaarte Menschen und eben auch außereuropäische Menschen mit anderer Hautfarbe. Dann gab es als zweites, nennt sie, die sogenannten eingeborenen Dörfer. Das waren so Gruppen, da wurden von Händlern schon zum Beispiel in afrikanischen Ländern, wie zum Beispiel in Togo, wurden Gruppen ausgesucht. Da hat man extra drauf geschaut, dass Kinder, Erwachsene, junge Erwachsene und ältere Erwachsene dabei sind, Männer und Frauen. Und die wurden dann als Familie präsentiert. Also da wollte man dann zeigen, so leben die Menschen in Togo und so. Natürlich hat das natürlich nicht gestimmt, aber man wollte diese Inszenierung einfach herstellen. Und die dritte Gruppe von diesen Ausstellungen, das waren dann Vorführungen von Menschen im Rahmen von Zirkussen. Mhm. Und das war dann vor allem gegen Ende dieser Phase, also schon im 20. Jahrhundert, dann war das die überwiegende Form. Also das sind immer im Rahmen von einem Zirkus, hat es dann immer auch außerhalb der Zirkusvorstellung eine Tierschau gegeben. Und auch eine Menschenschau oft. Also nicht alle Zirkusse haben das gemacht, aber zum Beispiel Zirkus Sarasani oder Zirkus Gleich. Und da hat man dann vor und nach den Vorstellungen, hat man sich dann eben Tiere und Menschen ausgestellte angeschaut. Und da gibt es zum Beispiel sogar einen Bericht von einem dieser ausgestellten Menschen, also der in den 30er Jahren zum Beispiel beim Zirkus Busch ausgestellt war und der dann drüber geschrieben hat, der heißt Thomas Michael, wie er das gehasst hat, wenn ihm immer die Menschen durch die Haare gefahren sind und ihn angegriffen haben.
Das heißt, die wurden regelrecht vorgeführt, ja, genau. vor das Publikum?
Ja, und die Menschen haben die auch angegriffen. Also zum Beispiel, das berichten auch andere Menschen, die ausgestellt wurden. Es gibt eher wenige Berichte von ausgestellten Menschen. Aber wenn es sie gibt, dann berichten die immer eben, dass sie angestarrt wurden und angegriffen. Und ja, also vermutlich, man kann auch annehmen, dass es auch sexuelle Übergriffe gegeben hat.
Das ist ja wohl dem Brief auch etwas zu entnehmen, oder, den Sie vorhin vorgelesen haben?
Ja, also dass es also so sexistische Betrachtungsweisen hat sowieso irrsinnig gegeben und sexualisierte, wobei das wurde auch im Habsburgerreich durch die Zensur dann unterbunden. Also weil zum Beispiel durften dann, also die Menschen mussten bekleidet sein, die vorgeführt wurden, und es wurden dann überhaupt bestimmte Dinge, die sozusagen als moralisch verwerflich oder so angesehen wurden, wurden verboten im Habsburgerreich durch die Zensur, wie zum Beispiel das sogenannte Hühnerfressen. Also es war ein Stereotyp, dass dunkelhäutige Menschen aus afrikanischen Ländern, also da wollte man zeigen, wie unzivilisiert die sind. Und da hat man, also die haben dann auf öffentlicher Bühne rohe Hühner gefressen eben, also mit den Zähnen zerrissen, und das wurde eben vorgeführt und da wollte man eben zeigen, wie unzivilisiert die sind. Und da so eine, also einer dieser Menschen, die mit so einem Programm vermutlich auch in Salzburg aufgetreten sind, ist der Krieger Bamba. Also da hat es eine Vorführung gegeben, die heißt Krieger Bamba und Prinz Kolibri. Also da ist dieser dunkelhäutige junge Mann mit einem kleinwüchsigen Mann, einem Europäer, gemeinsam ausgestellt worden. Und da gibt es zum Beispiel so Plakate, aber nicht aus Salzburg habe ich die gefunden, sondern von anderen Städten, wo eben dieser Krieger Bamba dargestellt ist, wie er gerade ein Huhn mit den Zähnen zerreißt. Und zum Beispiel dieses Element des rohes Geflügelfressen, das kommt dann immer wieder vor. Also zum Beispiel als die Amazonen von Dahomey 1902 dann noch einmal nach Salzburg kommen und beim Restaurant elektrischer Aufzug ausgestellt werden. Da gibt es auch öffentliche Vorführungen beim Essen und da steht dann in der Zeitung zum Beispiel, ja, also sie essen eigentlich ganz manierlich, zwar mit den Händen und ohne Besteck, aber ganz manierlich und völlig überrascht steht, und sie essen die Knochen nicht. Also sozusagen, also da dürfte noch dieses Bild von diesen Hühnerfressen noch in den Köpfen vorhanden gewesen sein. Oder es gibt dann auch einen Bericht aus Anif. Da hat es ein Ereignis gegeben, und zwar einen Kirtag. Und da hat sich ein Casting gegeben, wo ein Anifer, der ein besonders ausgeprägtes Kiefer hatte, wurde ausgewählt, dass er als Indianer bei diesem Fest auftritt, der rohe Tauben zerbeißt und frisst vor den, also jetzt ich sage fressen, weil das war eben dieser Ausdruck, also der eine rohe Taube verschlingt oder zerreißt vor Publikum.
Und dafür hat dann das Publikum Eintritt bezahlt, um sich das anzusehen. Ja, genau.
Und das war lustig und unterhaltsam. Und da hat man eben offensichtlich auch auf dieses Stereotyp des Hühnerfressens wieder rückgegriffen, und wo ein verkleideter, unter Anführungszeichen, Indianer, also so steht es dann in der Zeitung, eben das vorgeführt hat.
Sie haben jetzt schon einige Beispiele erwähnt. Wir haben jetzt die Amazonen schon kurz angesprochen oder den Krieger Bamba. Mhm. In welche Zeit sind denn diese 30 Beispiele, die Sie bisher gefunden haben, diese 30 Ausstellungsbeispiele, wo sind denn die zeitlich in Salzburg jetzt einzuordnen und auch vor allem örtlich?
Mhm. Also die früheste Ausstellung, die ich gefunden habe, hat 1825 stattgefunden. Die hat geheißen Die Gesellschaft indianischer Buschmenschen aus Neuholland. Neuholland war Australien eben damals, hat man damit bezeichnet, und es dürfte sich um Aborigines gehandelt haben. Die wurden ausgestellt im Sternbräu-Saal zum Beispiel. Also es hat damals schon das Gasthaus Sternbräu gegeben, und da wurden sie vorgeführt und ausgestellt.
Jetzt hier im letzten Gesprächsausschnitt war immer wieder von 30 Ausstellungen die Rede in Salzburg. Frau Windischbauer hat aber mittlerweile sogar noch mehr gefunden, und zwar 32, so wie anfangs im Podcast erwähnt. Seit der Aufnahme des Podcasts hatte sie also wieder Gelegenheit zu recherchieren, und sie schildert, dass sie immer wieder auf neue Inserate und neue Ausstellungen trifft. Wie sie eben gesagt hat, fand die erste von diesen Ausstellungen, die sie gefunden hat, im Sternbräu statt, und zwar 1825. Und die letzte stattgefundene Ausstellung, die sie bisher gefunden hat, war der Circo Apollo, und das war 1953. Im Rahmen dieses Zirkus gab es auch eine Völkerschau, und der Zirkus trat im Volksgarten auf in der Stadt Salzburg und anschließend auch auf dem Land in Bischofshofen. Sie sagt aber, die meisten Ausstellungen, die sie gefunden hat, fanden schon in der Stadt Salzburg statt, und zwar wie die letzte im Volksgarten, damals hieß er aber noch Kaiser Franz Josef Park.
Dann immer wieder war das auch zum Beispiel der Schrannenplatz. Oder vor dem Linzer Tore, also das ist heute an der Ecke Wolf-Dietrich-Straße, Linzergasse, in verschiedenen Hotels, wie zum Beispiel das damalige Hotel zum Goldenen Schiff, das ist am Residenzplatz heute, also da, wo ich glaube jetzt die Hypobank drinnen ist, da war das Hotel zum Goldenen Schiff, oder eben in der Restauration elektrischer Aufzug. Da hat es auch zwei Ereignisse gegeben. Das war dort, wo heute das Museum der Moderne ist. Am Land habe ich außer eben den Zirkus und einen zweiten Zirkus nichts gefunden. Also in der Nazizeit hat es nämlich auch Völkerausstellungen gegeben, obwohl ja dunkelhäutige Menschen Auftrittsverbot hatten eigentlich, aber da wollten die Nationalsozialisten, also sie waren, da hat es unterschiedliche Haltungen gegeben, aber einige wollten die Kolonialpolitik befeuern und haben deswegen das unterstützt.
Einzelne Ausnahmen gab es aber schon, zum Beispiel 1941 den Zirkus Helene Hoppe. Der war in Salzburg zu Gast, auch wieder mit Völkerschau. Und die sind dann aber weiter nach Bad Gastein, Zell am See und auch nach Saalfelden.
Unter welchen Bedingungen haben denn die Menschen dort mitgemacht bzw. sich zur Schau gestellt? Ist das unter Zwang passiert? Hatten sie keine andere Wahl? Wie waren da die Voraussetzungen?
Zuerst stellt sich die Frage, wie sind sie überhaupt nach Europa gekommen? Und das ist vor allem passiert durch Tierhändler, die vorher Tiere für die Zoos in Europa, zum Beispiel auf Afrika, Australien und so weiter, organisiert haben. Denn im 19. Jahrhundert ist es erst aufgekommen, dass es überall Zoos gegeben hat. Nur in Salzburg hat es damals zu der Zeit, jetzt über die ich gearbeitet habe, ja einen Zoo nicht gegeben. Dann hat es
den Salzburger Zoo hat es damals nicht gegeben?
Nein, den hat es gegeben eben bis Ende der fürsterzbischöflichen Zeit und dann erst wieder in den 1960er Jahren ist er wieder neu eröffnet worden. Und zu der Zeit hat es in Salzburg keinen zugegeben, weil vermutlich wären sie sonst eh dort ausgestellt worden, die Menschen, weil das war eben ein häufiger Ausstellungsort auch in anderen Städten, wo es Zoos gegeben hat, wurden sie meistens direkt im Zoo ausgestellt. Also damit hat eben Hagenbeck in den 1870er Jahren begonnen. Also Hagenbeck hat das professionalisiert, dieses Völkerausstellungsgewerbe. Also von da kommt auch dieser Begriff Völkerausstellung. Hagenbeck war aus Hamburg und hat dort im Hamburger Zoo in einer eigenen Abteilung dann immer diese Völkerschauen durchgeführt. Und da, wo es Zoos gegeben hat, wurden sie auch in anderen großen Städten dort ausgestellt. Dort, wo es keine Zoos gegeben hat, hat man sie eben auch in Varietés ausgestellt und auf verschiedenen Plätzen, wo eigene Buden errichtet wurden oder eben im Rahmen von Zirkussen oder zum Beispiel in München hat es ganz viele Ereignisse im Rahmen des Oktoberfests gegeben, übrigens auch bis 1956, glaube ich. Und genau, und diese also zunächst einmal haben sie für Zoos gearbeitet und Tiere gehandelt. Und dieses Tierhandelsgeschäft ist dann immer weniger geworden, weil die Zoos dann schon ausgestattet waren in Europa mit Tieren. Und dann hat Hagenbeck eben die Idee gehabt, also weil er war auch vorher Tierhändler und hat nach neuen Einkünften gesucht und hat dann die Idee gehabt, man könnte das ja mit Menschen auch machen. Und dann hat er vor Ort das genutzt, dass er schon Kontakte hatte mit den Tierhändlern und die haben dann auch Menschengruppen angeworben. Die Menschen hatten meistens einen Vertrag, der aber auch oft gebrochen wurde. Und man weiß nicht genau, ob es nicht auch Zwang gegeben hat, dass sie dann aufgetreten sind. Aber man weiß, dass es Verträge gegeben hat, denn bei einigen dieser Truppen, die in Salzburg aufgetreten sind, da bin ich auch durch weitere Recherchen draufgekommen, dass es an anderen Orten zum Beispiel, dass auch Klagen eingebracht wurden gegen die Impresarios, also diese Unternehmer.
Und dann ist Elfriede Windischbauer in ihren Recherchen auch noch auf einen Sonderfall gestoßen, und zwar auf Nayo Bruce. Nayo Bruce wurde in Togo geboren und in Deutschland zunächst zur Schau gestellt. Er war Teil einer Gruppe, hat sich aber schon während des Aufenthalts in Deutschland intensiv mit der Rechtslage vor Ort auseinandergesetzt. Dann kam es zu einem Streit mit dem Organisator seiner Gruppe und Nayo Bruce hat sich dazu entschieden, aus der Gruppe auszutreten und eine neue Gruppe zu gründen.
Und er war aber sehr gebildet, er hat 6 oder 7 Sprachen gesprochen, unter anderem auch Deutsch sehr gut. Und hat sich mit den deutschen Gesetzen ausgekannt, hat sich auch mit seinem Impresario überworfen und zwar auch, es ist auch um die Deckenfrage gegangen, also es war ihnen zu kalt, sie haben zu wenig und zu schlechtes Essen bekommen und der Impresario hat sich nicht an das Vereinbarte gehalten, dass sie nämlich auch am Verkauf der Postkarten beteiligt werden, finanziell offensichtlich. Und jetzt hat dieser Nayo Bruce sich einfach getrennt mit der Truppe von seinem Unternehmer, hat um einen Gewerbeschein angesucht und die deutschen Behörden haben sich schon ein bisschen schwer getan, aber da er als Togoaner praktisch deutscher Bürger war, Togo war deutsche Kolonie, jetzt mussten sie ihm den Gewerbeschein geben. Und er ist dann als Impresario bis zu seinem Tod mit seiner Truppe durch ganz Europa gezogen. Und er hat nämlich dann auch noch um Erweiterung seines Gewerbescheins angesucht, dass er nämlich auch ins Ausland fahren darf. Und da hat ihn die erste Reise dann nach Linz und Salzburg geführt. Und 1902 war diese Togo-Truppe eben in der Restauration elektrischer Aufzug in Salzburg. Und von dies da weiß man auch noch, dass zum Beispiel Nayo Bruce immer sehr dafür gekämpft hat, dass die Frauen in seiner Truppe nicht nackt untersucht werden. Denn diese Ausstellungen sind sehr oft auch auf wissenschaftliches Interesse gestoßen. Und also diese Menschen wurden fast überall, wo sie angekommen sind, von Medizinern, von Anthropologen, von Ethnologen untersucht, fotografiert, vermessen. Also sie wurden einfach halt ja, sie für wissenschaftliche Zwecke benutzt. Diese Wissenschaftler haben sie dadurch auch Reisen, die damals noch beschwerlich waren, erspart und haben halt dadurch, also haben dann Vorträge und so weiter darüber gehalten. Und Najo Brus zum Beispiel, also das weiß man, hat eben versucht, die Frauen seiner Truppe sehr zu schützen, damit sie zum Beispiel nicht nackt vor den Wissenschaftlern auftreten müssen. Ja? Mhm. Also er hat dann versucht, Spielräume zu schaffen. Mhm.
Die Historikerin hat jetzt zum Schluss noch das Afrika-Museum in Salzburg angeschnitten. Wer uns schon länger hört, dem kommt das möglicherweise bekannt vor. Wir haben nämlich dazu auch schon mal eine Podcast-Folge produziert. Elfriede Windischbauer wird nun zu den Menschenausstellungen in Salzburg weiterforschen. Geplant ist zunächst eine Publikation in einem fachdidaktischen Magazin in Deutschland und dann auch noch ein Buch im kommenden Jahr. Das soll in Salzburg erscheinen. An der Pädagogischen Hochschule in Salzburg gibt es auch noch ein großes Forschungsprojekt zu postkolonialen und kolonialen Perspektiven in Österreich. Und in einer Gruppe, die Teil dieses Forschungsprojekts ist, will Windischbauer zukünftig auch dieses Thema für den Unterricht an Schulen vorbereiten. Also Unterrichtsmaterialien erstellen und auch Lehrervorträge planen. Das Ziel ist dabei, dass Lehrerinnen und Lehrer für dieses Thema sensibilisiert werden. Damit bin ich jetzt auch nun am Ende der Folge angelangt. Alle erwähnten Folgen verlinke ich euch in der Beschreibung. Haben Sie Fragen zu dieser Folge, Anregungen, Wünsche oder auch Kritik, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Ganz am Ende auch noch der Hinweis in eigener Sache. Unseren Podcast gibt es auch als Buch, also zumindest einige der bereits publizierten Folgen. Das Buch Schattenorte, Geschichten und Geheimnisse in Salzburg ist im Anton Pustet Verlag erschienen. Über diesen ist es auch erhältlich. Und natürlich auch im Salzburger Buchhandel ist es auch zu erwerben. Außerdem gibt es wieder einige Exemplare im SN-Shop, im Shop der Salzburger Nachrichten. Auch dort können Sie das Buch bestellen. Kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Nähe und meinen, dass wir diesen vielleicht einmal in unserem Podcast aufgreifen können? Dann schreiben Sie uns auch gerne. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast@sn.at. Jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.